Mittlerweile hat es sich bis in die Bundesregierung herumgesprochen, wir stecken inmitten einer veritablen Wirtschaftskrise. Über die Ursachen derselbigen und über das Konjunkturpaket 2 der Regierung sprachen wir mit Heinz-Josef Bontrup. Heinz-Josef Bontrup ist Professor für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Gelsenkirchen und Mitverfasser und Herausgeber der jährlichen Memoranden der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Herr Bontrup, der geballte ökonomische Sachverstand von Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Peer Steinbrück, des Sachverständigenrats zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung und des größtenteils der Medien erklärt uns, gierige Manager, allen voran in den USA, haben die Finanzkrise ausgelöst, die sich dann in die Realökonomie förmlich hineingefressen hat. Und jetzt haben wir nicht nur eine formidable Finanzkrise, sondern obendrein auch noch eine Wirtschaftskrise. Das Sondermemorandum vom November 2008 der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, der Sie angehören, sagt, nee, so einfach ist das nun auch nicht. Schon vor der Eskalation der internationalen Finanzkrise im Spätsommer letzten Jahres sei das Bruttoinlandsprodukt Richtung Tauchfahrt gegangen und das läge nicht zuletzt an der genialen Wirtschafts- und Sozialpolitik der letzten Jahre, also der SPD-Grünen-Koalition und der jetzigen Großen Koalition. Können Sie uns das bitte einmal erläutern?
Naja, man muss sich ja in der Tat zurzeit mehr als wundern. Vor ein paar Monaten ist aus der Regierung, also nicht nur von der deutschen Regierung, sondern auch international, weltweit, ja nur ein neoliberales Dogma rübergekommen. Die Märkte sollten es regeln, der Staat sollte möglichst abgebaut werden, Bürokratie sah man hier überall. Und das Gleichgewicht der Kräfte gestört, wenn der Staat im Grunde genommen in die Wirtschaft interveniert. Und dieselben Leute, die das vor ein paar Monaten noch stereotyp verkündet haben, sind jetzt mutiert und sind zu, ich hätte fast gesagt, reinen Keynesianern geworden. Auf einmal ist der Staat ganz wichtig geworden. Nur der Staat kann es noch retten. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel. Da kommt man kaum noch hinterher. Und wir von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, um das erstmal im Grundsatz zu sagen, wir haben immer davor gewarnt, den Staat zu weit zurückzudrängen. Wir haben immer davor gewarnt und wir haben immer gepredigt und gesagt, dass der Markt es alleine eben nicht regelt, sondern dass wir einen Rahmen brauchen, dass wir staatliche Interventionen brauchen. Aber man hat es nicht gehört, obwohl wir jetzt seit 35 Jahren das Gegengutachten zum Sachverständigenrat zu den sogenannten 5 Weisen herausgeben. Und das ärgert uns natürlich insbesondere. Auf der anderen Seite muss man aber jetzt auch konstatieren, da sind wir von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schon ein Stück weit froh zumindest drüber, dass die Verantwortlichen in der Politik jetzt erkannt haben, dass man nicht noch prozyklisch sich verhält, also dass der Staat im Grunde genommen in dieser schlimmsten Wirtschaftskrise seit 1929, 33 sich nicht prozyklisch verhält und damit die Staatsausgaben senkt und nach dem Credo, nach dem neoliberalen Credo verfährt, der Markt wird es jetzt schon regeln. Da hat man Gott sei Dank weltweit erkannt, dass man jetzt keynesianisch reagieren muss, dass man antizyklisch reagieren muss, um Schlimmstes zu verhindern.
Aber nochmal zurück zum Ausbruch der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Wirtschaftsaufschwung, Wirtschaftswunder hieß es noch in 2007 von Steinmeier. Das hätten wir jetzt. Plötzlich haben wir die wirtschaftliche Rezession. Woran liegt das? Liegt das an dem Finanzcrash oder wurden davor schon konjunkturpolitische Fehler gemacht?
Also da muss man inhaltlich, sachlich, objektiv zu dem Ergebnis kommen, dass wir auch ohne Finanzmarktkrise einen Abschwung gehabt hätten. Der Aufschwung, den wir hatten, 3 Jahre von 2006 bis 2008, wir hatten ja vorher in Deutschland 5 Jahre Stagnation, dieser kurze Aufschwung von 2006 bis 2008 war beendet, er wäre so oder so zu Ende gegangen oder auch ohne Finanzmarktkrise. Die Finanzmarktkrise verschärft das und hat das natürlich jetzt verschärft. Wir hatten in der Vergangenheit, auch darauf haben wir in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik immer wieder hingewiesen, eine tief gespaltene Konjunktur, die Binnenwirtschaft kam nicht mehr hoch, wir haben nur das weniger Wachstum, das wir geholt haben, aus den außenwirtschaftlichen Bereichen geholt. Und wir sehen ja jetzt auch in der Krise, dass uns das überproportional, gerade uns Deutschen, ins Kontor schlägt, weil wir so exportabhängig sind und geworden sind mit unserer Wirtschaft, weil da auch in den letzten 20, 25 Jahren wirtschaftspolitisch, strategisch die Weichen völlig falsch gestellt worden sind. Wir haben nur noch das Ausland gesehen, Exportüberschüsse sollten erzielt werden und das hat die Binnenkonjunktur, das hat die Binnenmärkte fast ausgetrocknet. Das größte Aggregat innerhalb der gesamtwirtschaftlichen Nachfragefunktion ist der private Verbrauch, der ist rückläufig. rückläufig und der war insbesondere im letzten Aufschwung, ist er nicht einmal mehr mit den realen Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes mitgekommen und das zeigt eine tief gespaltene Konjunktur. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Aufschwung wäre auch ohne Finanzmarktkrise zu Ende gewesen und die Finanzmarktkrise hat das jetzt nur insgesamt massiv verschärft.
Die Konjunktur wurde also von der Exportwirtschaft getragen. Die Binnenwirtschaft hat die ganze Zeit geschwächelt. Warum?
Die Erklärung ist eine einfache. Wir haben eine gigantische Umverteilung, auch unter dem neoliberalen Dogma. Die Löhne und Gehälter, das war ja das einvernehmliche Credo in fast allen Regierungen und aus der Wirtschaft von den Arbeitgeberverbänden sowieso, dass die Löhne gesenkt werden sollten. Die Arbeitskosten seien zu hoch. Aber Arbeitskosten implizieren immer einen Doppelcharakter. Das ist völlig verloren gegangen, denn Arbeitskosten haben nicht nur aus Sicht des Unternehmers verständlich Kosten, da will er diese natürlich senken, aber Arbeitskosten haben auch immer den Charakter von Einkommen. Und wer da fordert, Arbeitskosten zu senken, der fordert gleichzeitig Einkommen zu senken. Und wenn man das Einkommen senkt, und das haben wir gemacht, wir hatten ja keinerlei Realeinkommenszuwächse in den letzten Jahren, dann ist natürlich klar, dass dann auch der Konsum darunter leidet. Dann können die Menschen eben nicht mehr adäquat konsumieren und vor allen Dingen, wenn die Einkommen dann nicht mit der Produktivität in der Wirtschaft wachsen, dann werden die Güter immer produktiver hergestellt, aber sie können aufgrund des Einkommensverlustes nicht mehr adäquat nachgefragt werden und dann haben wir eine Krise. Das zeigt sich dann an den Arbeitsmärkten. Arbeitslosigkeit baut sich auf. Wenn die Arbeitslosigkeit sich aufbaut, dann fällt noch einmal Nachfrage aus und das war die Erklärung dafür, dass wir eben diese gespaltene Konjunktur seit Jahren in Deutschland hatten.
Inwieweit hat die Steuerpolitik der vergangenen Bundesregierungen und auch die Agenda 2010 zu der Schwächung der Binnenwirtschaft beigetragen?
Die hat massiv beigetragen, weil das war die zweite Form der Umverteilung. Die Umverteilung, die ich gerade geschildert habe, ist ja sozusagen die marktbezogene Umverteilung gewesen. Die erste Ebene, wie verteilt sich letztlich unter Berücksichtigung von Produktivitätsfortschritten, wie verteilt sich dort das Einkommen. Und jetzt hätte man eigentlich erwarten müssen, dass der Staat interveniert, was auch seine eigene Aufgabe ist. Frau Merkel betont ja immer so sehr den Charakter einer sozialen Marktwirtschaft. Wenn das ja mal so wäre, dann müsste der Staat sozusagen diese ungerechte primäre Marktverteilung, wie wir Ökonomen sie nennen, müsste durch den Staat entsprechend durch Intervention, durch Sozialpolitik, durch eine adäquate, gerechte Steuerpolitik berichtigt werden. Das Gegenteil hat aber der Staat gemacht. Er hat sozusagen Öl ins Feuer gegossen, indem er nochmal zusätzlich von unten nach oben umverteilt hat. Das war die zweite Ebene. Die sogenannte Unternehmenssteuerreform, massive Absenkung der Steuersätze für Unternehmen und auch für vermögende Haushalte hat zu gigantischen Steuerausfällen beim Staat geführt. Und wenn Sie die Ebene der Sozialversicherungshaushalte nehmen, also die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, Stichwort hier bei der Rentenversicherung nochmal die Riester-Rente, auch hier ist ja umverteilt worden von unten nach oben. Also das war die zweite Form der Umverteilung, sodass hier zusätzlich nochmal Kaufkraft ausgefallen ist, Massenkaufkraft ausgefallen ist und dann im Grunde genommen haben Sie die zweite Erklärung für diese gigantische gespaltene Konjunktur in Deutschland.
Kommen wir zum Konjunkturpaket 2 der Bundesregierung, dem Programm Beschäftigung und Stabilität, für das für die Jahre 2009 und 2010 50 Milliarden Euro vorgesehen sind. Die größten Batzen in diesem Programm sind die Senkung der Steuern und Abgaben sowie ein Investitionspaket in Höhe von je 18 Milliarden Euro. Und schon bricht in der exaktesten aller Wissenschaften der Ökonomie ein Streit darüber aus, was belebender für die Konjunktur sei, Steuer- und Abgabensenkungen oder Investitionsprogramme. Was ist die Haltung der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik dazu?
Also zunächst einmal vom Grundsatz, das sagte ich ja bereits, ist es richtig, Gott sei Dank kann man sagen, dass die Regierungen weltweit antizyklisch, keynesianisch auf diese schlimme Weltwirtschaftskrise reagieren. Auch das tut die Bundesregierung. Sie musste allerdings, habe ich den Eindruck, ein bisschen zum Jagen getragen werden. Ich erinnere hier an diese Trippelschritte. Zunächst das Konjunkturprogramm 1 im vergangenen Jahr völlig unterdotiert mit den etwa gut 8 Milliarden aufzulegen. Jetzt hat man dann auf Druck, das muss man ganz klar mal sehen, Deutschland hat auf Druck der EU-Kommission, auf Druck der Welt reagiert und hat jetzt dieses zweite Konjunkturprogramm aufgelegt mit den gut 50 Milliarden, wobei man sagen muss, das streckt man ja über 2 Jahre. Wenn man das mal aufteilt, dann sind das pro Jahr auch nur 25. Und da setzt unsere Kritik an. Erstens, es ist völlig unterdimensioniert. Die 50 Milliarden beziehungsweise 25 Milliarden pro Jahr reichen überhaupt nicht aus, um die Schwere dieser Krise. Und wenn wir da mal die Prognosen uns ansehen, da tun wir uns Ökonomen natürlich immer ein Stück weit schwer, da genaue Prognosen abzugeben. Aber wir haben hier eine Bandbreite von etwa Abschwung minus 2% bis zu 4% in diesem Jahr. Das hatten wir noch nie in Deutschland seit 1949, dass wir einen derartigen Rückgang der Wirtschaftsleistung, also im realen Bruttoinlandsprodukt haben. Und wenn nur die 2% in diesem Jahr dort stehen, und davon gehen wir von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik auch aus, dann ist dieses deutsche Konjunkturprogramm, und da rufe ich auch nochmal in Erinnerung, dass Deutschland das größte Land innerhalb der EU ist, auch von der Wirtschaftskraft her, ist das einfach zu kurz gesprungen, da werden die 50 Milliarden nicht ausreichen. Nächste Bemerkung zur Struktur dieses Konjunkturprogramms. Sie sagten es, es ist überwiegend auch oder geht in Richtung Steuersenkung. Das halten wir für völlig verfehlt. Das steht eigentlich in jedem Lehrbuch der Ökonomen bei uns, dass eine multiplikative Wirkung einer Steuersenkung auf das Wachstum wesentlich geringer ausfällt als die multiplikative Wirkung auf das Wachstum in Form eines direkten Investitionsprogramms. Und da hätten wir uns schon gewünscht, dass man ausschließlich in ein Investitionsprogramm reingeht, weil das eindeutig die höchsten Wachstumsimpulse hat.
Warum ist der Multiplikatoreffekt bei Investitionen höher?
Das ist eine einfache Erklärung. Man wundert sich immer wieder, dass Politiker dies offensichtlich nicht wissen. Wenn der Staat ja einen zusätzlichen Euro verausgabt, ja, dann kommt dieser Euro, weil er nicht mehr die Sparseite tangieren kann, kommt er auch voll im Wirtschaftskreislauf an. Wenn aber der Staat einen Euro nimmt und senkt mit diesem Euro die Steuern, dann fließt immer ein Teil dieses Euros in Ersparnisse ab. So, das ist die Erklärung dafür. Diese triviale Erklärung ist offensichtlich in der Politik nicht im geringsten bekannt. Und das ist mehr als bedauerlich.
Wie sieht das eigentlich verteilungspolitisch aus bei den vorgesehenen Steuer- und Abgabensenkungen? Wer profitiert in welchem Maße davon?
Ja, das kommt ja dazu, das hängt ja mit dieser Ersparnis zusammen. Wenn Sie hier die Steuern senken, dann kommt ja auch ein Großteil bei den Reichen und Vermögenden an, indirekt. So, und die haben eine entsprechend hohe Sparquote. Und deshalb versickert das in dieser Sparquote. Wir haben in Deutschland im letzten Jahr, das muss man sich ja mal langsam durch den Kopf gehen lassen, eine gesamtwirtschaftliche Sparquote von sage und schreibe 11% gehabt im Jahre 2008. 11% gesamtwirtschaftliche Sparquote hier bei uns in Deutschland, da reden wir von Krise. Das zeigt ja die ganze Perversität mittlerweile des systemischen Zusammenhangs. 11% Sparquote, und da dürfen Sie natürlich jetzt mal raten, wo die angekommen ist. Diese Sparquote, die halten ja nicht die Hartz-IV-Empfänger hier bei uns in Deutschland oder die abhängig Beschäftigten, sondern das ist natürlich eine Sparquote, die kommt bei den Reichen und Vermögenden an und die fällt einfach dann aus. Sie wird auch nicht adäquat von den Unternehmern in Form von Investitionen nachgefragt. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann haben wir eine Krise. Und so einfach ist die Erklärung.
Noch einmal zurück zu dem Investitionspaket vom Konjunkturpaket 2. Das soll also in Höhe von 18 Milliarden Euro sein. Zu 70% soll das in den Händen der Kommunen liegen, die Investitionen. Die sollen es ausgeben für die Sanierung von Kindergärten und Schulen. Geht das nicht zumindest in die richtige Richtung?
Das geht sicherlich in die richtige Richtung, das sagte ich ja bereits. Das ist ja eine investive, sinnvolle Maßnahme. Und hier muss man allerdings, die Bemerkung sei erlaubt. Also ich kenne ja keinen Bürgermeister mehr in Deutschland, der nicht hier schreit. Alle entdecken jetzt, wir haben marode Schulen, wir haben marode Kindergärten, wir haben marode Straßen, wir haben marode Hallenbäder. Alle entdecken das. Wo waren eigentlich diese Bürgermeister, die Frage muss mal erlaubt sein, wo waren eigentlich in Deutschland diese Bürgermeister, die vor Monaten im Grunde genommen dies gefordert haben oder die Öffentlichkeit darauf hingewiesen haben? Da haben alle geschwiegen. Aber auf einmal geht das, auf einmal geht das und auf einmal entdecken alle, dass hier im Grunde genommen ein enormer Investitionsstau vorliegt, weil wir in den Jahren eben aufgrund einer unsäglichen neoliberalen Wirtschaftspolitik dieses Land vor die Wand gefahren haben.
Auf scharfe Kritik, nicht zuletzt von Seiten der Umweltverbände, stieß die im Konjunkturpaket 2 vorgesehene sogenannte Abwrackprämie für mindestens 9 Jahre alte Autos in Höhe von Euro 2.500, wenn noch dieses Jahr ein neues Auto gekauft wird. Wie toll finden Sie dieses Vorhaben?
Gut, die Automobilindustrie ist ja eine massiv abhängige Exportwirtschaft. Mittlerweile etwa 70% der bestehenden Kapazitäten bei uns im Land gehen überhaupt nicht mehr in die Binnenkonjunktur, sondern sind ausschließlich angelegt für den Export. So, und jetzt hat natürlich diese Branche mit einer derartig hohen Exportabhängigkeit, übrigens die chemische Industrie auch, das gilt auch für große Teile des deutschen Maschinenbaus, die haben natürlich Probleme, wenn die Weltkonjunktur zusammenbricht. Und davor hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik immer gewarnt, wenn es zu einem tiefen Absturz kommt, wenn die Weltwirtschaft nicht mehr greift, dann werden wir hier in Deutschland überproportional in der Produktionswirtschaft, in der sogenannten Realwirtschaft, werden wir die Krise spüren. So, und das haben wir jetzt. Die Automobilindustrie, chemische Industrie, alle die Industriezweige in Deutschland mit dieser hohen Abhängigkeit. Aber es ist selbstverschuldet auch. Und deshalb ist natürlich jetzt die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Ich bin schon der Meinung, dass man da helfen muss. Man kann sie nicht abstürzen lassen, aber man muss diesen Industriezweigen ganz klar vorgeben von der Politik, wie sieht eure Strategie für die nächsten Jahre aus, wie wollt ihr von dieser Exportlastigkeit, wie wollt ihr da runterkommen, wie wollt ihr euch auch ökologisch völlig neu aufstellen, das ist ja völlig verschlafen worden von der Automobilindustrie, und jetzt da einfach eine Abwrackprämie zu geben, gut, die wirkt kurzfristig, da sehen wir, es gibt ja wohl eine gigantische Nachfrage, das zeigt auch nochmal den Autofetischismus, insbesondere bei uns Deutschen, wenn man da bezüglich neues Auto winkt, dann schreien alle hier auch in Deutschland, aber das greift ja zu kurz. Ich erwarte schon, dass man über den Tellerrand diesbezüglich hinauskommt, guckt nach dieser Krise und sich völlig strategisch auch in der deutschen Automobilindustrie völlig neu aufzustellen hat.
Ist das mit der Automobilindustrie nicht in Zukunft eh ein grundsätzliches Problem unter ökologischen Gesichtspunkten? Sie sprachen es an. Wenn wir uns angucken, in China, in Indien, auch dort beginnt die Autoindustrie zu boomen. Ist das unter ökologischen Gesichtspunkten überhaupt noch zu machen, so zentral wie das in der Geschichte des bisherigen Kapitalismus war, der Autoverkehr? Oder müsste nicht rigoros umgeschaltet werden auf den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs?
Auch das ist eine lange Forderung, die wir seit 20 Jahren von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik aufstellen, umzusteuern auf den öffentlichen Nahverkehr, weil auch die ökologische Frage hier mitgedacht werden muss. Und auf einmal sehen Sie USA, General Motors, die großen Automobilkonzerne, die am Ende sind, die völlig die Umweltfrage völlig ignoriert haben, die kommen natürlich auch hier gesellschaftspolitisch massiv unter Druck. Die Automobilindustrie wird zu 180% völlig umdenken müssen, das ist völlig klar, und das fordere ich auch, dass man hier endlich begreift, dass man aus Gründen der ökologischen Frage einfach nicht den Trend fortschreiben kann, sondern dass man hier radikal umzudenken hat.
Im Kontext des Konjunkturpakets 2 plant die Bundesregierung ein Kredit- und Bürgschaftsprogramm in Höhe von 100 Milliarden Euro für Unternehmen, die von Banken wegen der Finanzkrise kein frisches Geld erhalten. Und da staunt der Fachmann, der Laie wundert sich, denn wurde nicht erst gestern ein Rettungsschirm in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Finanzinstitute gespannt, damit es eine solche Kreditklemme eben nicht gibt? Ist dies also ein Eingeständnis dafür, dass die bisherige Antikrisenpolitik gescheitert ist? Und klemmt es denn überhaupt? Die Bundesbank sagt nein, es klemmt nicht. Die Europäische Kommission sagt ja und wie. Und die Banken, einschließlich der mit 18 Milliarden Staatsgeldern bei 4 Milliarden Euro Börsenwert aufgepäppelten Commerzbank, bei der der Staat aber trotzdem nur einen 25-prozentigen Anteil hat, sind in 2008 die größten Parteispender für CDU, CSU, FDP und SPD gewesen. Da sind sie also gar nicht klemmig. Was ist von alledem zu halten?
Na, Sie sprechen es an. Also keiner weiß heute seriös, wie viele faule Kredite noch im Bankensektor sozusagen in den Büchern stehen. Das ist ja auch der Grund dafür, dass heute, und das muss man sich mal vorstellen, keine Bank der anderen mehr traut. Keine Bank der anderen mehr sagt, gib mir einen Kredit oder ich hole bei dir einen Kredit, weil man nicht weiß, gibt es die Bank morgen überhaupt noch, weil man eben sich an diesen spekulativen Geschichten in der Vergangenheit beteiligt hat. So, und die Bundesregierung, Sie sagten es, 500 Milliarden, das ist eine halbe Billion Euro, jetzt nochmal soll es erhöht werden auf 1 Billion Euro, um die Banken nicht endgültig womöglich abstürzen zu lassen. Da sage ich Ihnen ganz klar, das ist eine Sozialisierung von Verlusten, wo sie vorher enorme Profite gemacht haben, hier im Bankensektor. Das kann man gesellschaftspolitisch absolut nicht verantworten. Das kann kein demokratisch gewählter Politiker auch nur im Ansatz verantworten. Also muss für dieses Geld, das jetzt in den Staatssektor hineingeht, eine adäquate ökonomische Gegenleistung der Gesellschaft, Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben werden. Und das heißt, die Banken sind zu verstaatlichen. Das kann überhaupt nicht anders sein oder zumindest teilzuverstaatlichen für das Steuergeld, das jetzt hier, dieses knappe Geld, wir reden auf der anderen Seite von einer gigantischen Staatsverschuldung, die wir bereits haben, dass dieses knappe Steuergeld jetzt in diesem Bankenbereich in privatwirtschaftlich organisierte Banken hineingeht, wie zum Beispiel die Commerzbank. Da kann es überhaupt nicht sein, dass das nicht dann in Form von Staatsanteilen, das ist ja bei der Commerzbank mit den 25+1 ja auch so geschehen, dass muss die Konsequenz daraus sein.
Gut, bei Verstaatlichung, da laufen ja jetzt ganz lustige Diskussionen. Die Hypo Real Estate beispielsweise wäre schon längst pleite, ohne die, ich weiß gar nicht, wie viel Geld es mittlerweile ist, Dutzende von Milliarden Euro an Staatsgeld ist da drin. Jetzt wird tatsächlich darüber nachgedacht, die zu verstaatlichen und jetzt sollen die Eigner der Hypo Real Estate auch noch entschädigt werden, obwohl diese Bank längst pleite gegangen wäre ohne das Staatsgeld. Also wie ist das zu bewerten?
Ja, das ist ganz einfach zu bewerten. Die haben überhaupt keinen Anspruch auf nicht einen einzigen Cent an Entschädigung. Das war eine privatwirtschaftliche Bank, die hat privatwirtschaftliche Geschäfte betrieben und hat im Grunde genommen durch dilettantisches Management diese Bank vor die Wand gefahren. Und da gibt es die Haftungsfrage. Das ist doch völlig klar, die ja immer wieder im Grunde genommen auch von den Neoliberalen reklamiert wird, dass derjenige Unternehmer, der haftet für sein eingesetztes Kapital, dafür auch den Gewinnanspruch hat. Da bin ich dafür. Ohne Frage. Aber das heißt dann im Umkehrschluss auch, wird schlecht gewirtschaftet und die Banken oder ein Unternehmen erzielt Verluste, dann haben diese auch zu haften. Das jetzt zu entschädigen, also das schlägt wirklich im Fass im Boden aus, das kann man so absolut nicht machen.
Gegen die Verstaatlichung, so wird eingewandt, bis hin übrigens in die Linke, spricht, dass ja auch die Landesbanken, die ja nun staatlich seien, dass diese Landesbanken ebenfalls fleißig gezockt haben und nun ebenfalls in der Schieflage sind und nicht nur die privaten Banken. Was sagen Sie dazu?
Ja gut, das ist eine staatliche Bank, da ist der Gesellschaft, da ist die Gesellschaft. Die haftet dann auch hier über Steuergeldern. Das ist was ganz anderes als bei einer privatwirtschaftlichen Bank.
Aber ist die Verstaatlichung dann eine Lösung, wenn die staatlichen Banken genauso agieren?
Ja, die ist ja bereits verstaatlicht, die muss ich ja nicht mehr verstaatlichen. Und wenn der Staat hier im Grunde genommen auch schlecht gewirtschaftet hat, weil die dort eingesetzten staatlichen Manager versagt haben, dann muss man natürlich auch hier reagieren. Die erste Reaktion ist ja umgesetzt worden, sofortige Entlassung dieser dilettantischen Manager, das ist vollzogen worden. So, und da muss jetzt durch ein neues Management, muss im Grunde genommen diese verstaatlichte Bank, muss die Geschäfte weiter betreiben und muss den Scherbenhaufen, den die Vorgängermanager sozusagen angerichtet haben, weil sie versagt haben, weil sie die Sache nicht beherrscht haben, muss im Grunde genommen das nachfolgende Management das lösen. Aber es ist ja bereits verstaatlicht. Nochmal, das ist was anderes als das anderes als bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen.
Müsste nicht trotzdem über andere Eigentumsformen nachgedacht werden, etwa das öffentlich-rechtliche Eigentum, dass also gesellschaftliche Gruppen in diesen Banken oder Sparkassenmodell ein Mitspracherecht haben?
Darüber muss man nachdenken, auf jeden Fall. Wir glauben auch von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, dass es zukünftig in vielen Staatsbetrieben nicht mehr damit getan ist, dort nur staatliche Kontrollgremien einzurichten oder auch staatliches Management zu betreiben, ohne dass dies nicht zusätzlich gesellschaftlich kontrolliert wird. Nehmen Sie zum Beispiel auch den gesamten energiewirtschaftlichen Bereich, die Energieversorger, da muss man auch mal darüber nachdenken, ob da nicht in den Aufsichtsräten dann auch entsprechende Verbraucherschutzverbände vertreten sind oder ökologische Verbände vertreten sind, die ja dort dann auch ihre Interessen in diese Unternehmen bei der Kontrolle auch mit einbringen können. Also Stichwort mehr Wirtschaftsdemokratie, also eine platte, ich sage das mal in Anführungsstrichen so, eine platte Verstaatlichung reicht hier in Zukunft sicherlich auch nicht aus. Wir müssen mehr demokratisieren, die Wirtschaft muss insgesamt viel mehr demokratisiert werden, um auch hier entsprechende Kontrolldinge einzuziehen. Auch Stichwort Mitbestimmung, das muss ausgebaut werden, nicht abgebaut werden. Da hatten wir von den Neoliberalen ja auch vor Monaten noch die Debatte, Mitbestimmung mehr in Deutschland abzuschaffen. Eine Katastrophe in der strategischen Ausrichtung. Wir brauchen nicht weniger Mitbestimmung, weniger Kontrolle. Wir brauchen mehr Mitbestimmung und wir brauchen mehr gesellschaftliche Partizipation und damit auch mehr gesellschaftliche Kontrollinstrumente.
Die lustigste Idee der Bundesregierung im Kontext des Konjunkturpakets 2 finden wir inmitten der gegenwärtigen desaströsen Wirtschaftskrise die Idee der Schuldenbremse, dass also höchstens noch 0,5% jährlich bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt Schulden gemacht werden dürfen und dies soll auch noch grundgesetzlich verankert werden. Was würde das für die zukünftige Wirtschaftspolitik bedeuten?
Ja, das wäre ein absoluter GAU. Also diese Schuldenbremse, man glaubt es nicht. Das ist eine derartig schlimme Sache, wenn man die einführen würde. Dann verabschiedet man sich endgültig hier in Deutschland von einer antizyklischen Wirtschaftspolitik. Denn wir müssen ja sehen, die Wirtschaftspolitik hat immer zwei Säulen. Einmal die Geldpolitik, die ist bereits national weggegeben worden, übertragen worden auf die EZB, also auf die Europäische Zentralbank. Deutschland, die deutsche Politik hat keinen Einfluss mehr auf diese große Säule der Wirtschaftspolitik, nämlich auf die Geldpolitik. Dann bleibt die Fiskalpolitik, also die Staatsausgabenpolitik inklusive der Steuerpolitik. Und wenn man bei der Staatsausgabenpolitik jetzt sagt zukünftig, wir wollen uns nur noch prozyklisch verhalten, weil wir in die Verfassung reinschreiben, 0,5% nur noch Netto-Neuverschuldung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, dann hat sich Politik endgültig aus Wirtschaftspolitik verabschiedet. Eine Katastrophe. Also man glaubt es eigentlich nicht, bei so wenig Sachverstand, wie wir ihn heute in der Politik haben, der im Grunde genommen so eine Forderung stellt. Und ich kann nur hoffen, dass die Kräfte, die sich da mächtig auch geben, stemmen. Es gibt Gott sei Dank noch Politiker, die dagegen halten, dass sie sich am Ende des Tages durchsetzen werden, dass man einen solchen Unsinn, wirtschaftspolitischen Unsinn in Deutschland nicht macht. Und da rufe ich auch noch mal in Erinnerung, selbst die EU-Kommission, die ja nur weiß Gott nicht keynesianisch ausgerichtet ist, sondern mehr neoliberal ausgerichtet ist, selbst die lässt eine Netto-Neuverschuldung von 3% zu. Und wir in Deutschland als das größte Land innerhalb der EU wollen in unsere Verfassung hineinschreiben 0,5%. Man fasst es nicht, man glaubt es eigentlich nicht, dass so wenig ökonomischer Sachverstand heute noch in der Politik vorliegt.
Wenn wir uns diese ganzen Diskussionen so ansehen, so befürchten wir ja zumindest, also wir heben hier sozusagen schon mal die Schützengräben aus, wir befürchten, dass es nach den Bundestagswahlen so aussieht, dass es zu einem gigantischen Sozialkahlschlag kommen soll, damit der Staat wieder in die Positiven kommt oder in den ausgeglichenen Haushalt. Ist das zu pessimistisch?
Nein, das ist überhaupt nicht pessimistisch. Wenn Sie diese Schuldengrenze nehmen mit 0,5%, welche Möglichkeiten hat er? Sie müssen sich ja das mal vorstellen, dann wir werden ja immer wieder Zyklen haben. Sicher, wir können nur hoffen, nicht nochmal so einen, wie wir ihn jetzt haben, mit einem so gigantischen Absturz. Aber wir werden weiter Zyklen haben. So, und jetzt geht die Konjunktur zurück. Was soll denn der Staat da machen? Jeder Ökonom lernt im zweiten, dritten Semester den Begriff der automatischen Konjunkturstabilisatoren. Ja, das heißt also, die Steuereinnahmen gehen im Abschwung zurück und der Staat nimmt diesen Rückgang der Steuer in Kauf, indem er nicht die Staatsausgaben kürzt. Das wird er schon alleine in Zukunft bei 0,5% Schuldenbremse nicht mehr können. Das heißt, er ist verfassungsmäßig gezwungen, sich prozyklisch, das heißt krisenverschärfend zu verhalten. Man fasst es nicht, dass man so etwas in die Verfassung reinschreiben will. So, und dann bleibt im Grunde genommen, wenn man dann die Staatsausgaben senkt, dürfen die Zuhörer wirklich dreimal raten, wo dann der Staat das Messer ansetzen wird. Er wird natürlich dann den Sozialstaat noch mehr abbauen, als er unter dem neoliberalen Dogma in den letzten 20 Jahren schon geschliffen worden ist. Das ist völlig klar und damit wird man dieses Land ökonomisch und sozial und ich befürchte auch politisch noch mehr spalten, als dieses Land heute schon gespalten ist. Eine katastrophale Entwicklung wird da auf uns zukommen.
Wir erwähnten es schon, im November letzten Jahres hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ein Sondermemorandum vorgelegt, in der die Idee eines massiven Konjunkturprogramms vorgestellt wurde. Können Sie uns das bitte mal vorstellen?
Ja, wir sagen und wir sind froh darüber, da möchte ich auch mal mit Verlaub darauf hinweisen, der jüngste Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, Paul Krugman, worüber wir uns sehr gefreut haben, dass seit 20, 22 Jahren zum ersten Mal wirklich ein keynesianisch ausgerichteter Ökonom den Nobelpreis bekommen hat. Vorher haben es nur Neoliberale den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft bekommen, dass der sagt, wir müssen jetzt in der Welt, um diesen ökonomischen Gau der Krise zu verhindern, müssen wir etwa 4% einer Jahreswirtschaftsleistung pro Land aufbringen an keynesianischem Wachstumsimpuls, also durch Staatsausgaben in Investitionsprogramme, in Bildungsprogramme, in ökologisch orientierte Programme. 4%. Wenn wir diese 4% nehmen und übertragen die auf unser Land, also auf Deutschland, wir haben etwa ja eine Leistung in Deutschland, die wir jährlich erbringen, von 2,5 Billionen Euro. So viel leistet die Bundesrepublik Deutschland jährlich. Arbeitsteilig natürlich, von vielen, vielen Menschen, die harte Arbeit leisten. Und wenn wir da diese 4% drauf anwenden, dann wären das nach Adam Riese, wären das 100 Milliarden Euro Konjunkturprogramm, die wir brauchen, um wirklich einen derartig antizyklischen Impuls setzen zu können, um die Sprise, um die Wachstumsschwäche sozusagen einigermaßen auszusteuern. Deshalb sagen wir, wir brauchen 100 Milliarden und zwar in einem Jahr und nicht 50 Milliarden, wie die Bundesregierung sagt, über 2 Jahre verteilt.
Nun haben wir ja eine enorm hohe Produktivität in Deutschland. Reicht diese Forderung nach dem Investitionsprogramm aus oder muss sie nicht gekoppelt werden mit der Forderung nach einer massiven Arbeitszeitverkürzung, verbunden mit der Qualifizierung der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen?
Das gilt grundsätzlich. Die Arbeitszeitverkürzung gilt grundsätzlich in der Tat. Sie sagen es, wir haben in Deutschland, das ist aber auch eine Besonderheit in Deutschland, ein rückläufiges Arbeitsvolumen. Das hängt damit zusammen, dass die jährlichen Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes schwächer ausfallen als die Produktivitätsraten. Und dann muss sich das gesamtwirtschaftlich natürlich entladen in einem Rückgang des Arbeitsvolumens. Und das Arbeitsvolumen ist ja nichts anderes als die Zahl der Beschäftigten multipliziert mit der Arbeitszeit der Beschäftigten. Wenn ich davon ausgehe, von dieser Produktionsproduktivitätslücke und diese im Trend fortschreibe, dann hat die Volkswirtschaft überhaupt keine Alternative, anstatt Arbeitslosigkeit, und zwar kollektiv zu verkürzen. Es sei denn, sie akzeptiert vor allem Arbeitslosigkeit. Das wäre dann die Alternative. Dann hat die Gesellschaft im Grunde genommen nur die Wahl, die Option sozusagen zwischen Arbeitslosigkeit und Arbeitszeitverkürzung. Und wir in Deutschland haben uns in den letzten 20 Jahren entschieden für Arbeitslosigkeit. Das muss man ganz leidenschaftslos als Ökonom konstatieren. Das war im Grunde genommen die Entscheidung, die die Gesellschaft offensichtlich getroffen hat. Wir haben das ja akzeptiert, diese Massenarbeitslosigkeit. Die haben wir ja nicht erst seit dem letzten Jahr. Wir haben Massenarbeitslosigkeit in diesem Land seit Mitte der 70er Jahre, seit der schweren 74-75er Krise. Das ist bei vielen auch schon gar nicht mehr in den Köpfen. So, und wir haben uns entschieden, weil wir eben die Arbeitszeit nicht adäquat zur Produktivitätsentwicklung gekürzt haben in diesem Land, haben wir dafür Arbeitslosigkeit erhalten. Und bitte, wenn man da so weitermachen will, wenn man da nicht die Arbeitszeitfrage massiv gesellschaftspolitisch diskutiert, und sie ist ja völlig aus dem Fokus verschwunden, keiner redet mehr darüber, selbst die Gewerkschaften wollen nur noch Lohnrunden fahren und keine Arbeitszeitverkürzungen mehr, dann muss die Gesellschaft auch die Lektion lernen, dann muss sie auch im Grunde genommen dafür letztlich, ich sage das mal in Anführungsstrichen, fast abgestraft werden, dann werden wir weiter Massenarbeitslosigkeit in diesem Land haben. Und ein Satz sei noch erlaubt. Also wenn Sie mal sich das jetzt anschauen, wir sind ja jetzt in diesen tiefen Abschwung, der jetzt kommen wird, mit einer Arbeitslosigkeit gestartet von weit über 3 Millionen Menschen. Und wenn Sie Beschäftigungslücke nehmen, wenn Sie also die ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse aufaddieren, wenn Sie die stille Reserve hinaufaddieren, wo Menschen auch längst aus den Arbeitsmärkten hinausgedrängt wurden, dann haben wir eine Beschäftigungslücke, also fehlende Arbeitsplätze in diesem Land, die etwa bei 5,5 Millionen liegt. Damit gehen wir jetzt mit diesem Defizit sozusagen an bestehender Massenarbeitslosigkeit, gehen wir jetzt in den Abschwung. Und die Januarzahlen haben es ja gerade gezeigt, wo wir da schon wieder angekommen sind. Und warten Sie mal die Februarzahlen jetzt ab. Februar ist ja der klassische Monat mit dem höchsten Anstieg an Arbeitslosigkeit. Das wird ganz grausam und das wird ganz bitter werden.
Aber dass über die Arbeitslosigkeit nicht geredet wird, da würde Ihnen die SPD, auch die CDU, FDP, Grüne ganz doll widersprechen. Sie würden wahrscheinlich sagen, hier, wir haben doch Arbeitsgesetze verabschiedet, Stichwort Hartz-Gesetze, und von 2003 bis 2008 hat das 1,1 Millionen neue Arbeitsplätze gebracht.
Ja, das sind ja gerade die Parteien, die im Grunde genommen den Neoliberalismus geradezu gefrönt haben in der Vergangenheit und große Verantwortung mittragen für diese Krise. Und die spielen sich jetzt sozusagen als Feuerwehrleute auf, also das kann ich schon fast nur noch als zynisch bezeichnen. Und wenn Sie sich mal die sogenannte Entwicklung an den Arbeitsmärkten angucken, wir haben zwar quantitativen Zuwachs, aber wollen wir mal nach der Qualität dieser Arbeitsplätze fragen? Das Überwiegende ist doch gegangen in Teilzeitbeschäftigte. Wir haben Vollzeitbeschäftigte abgebaut. 900.000 etwa Arbeitsplätze sind hier abgebaut worden. Wir haben immer mehr Prekariat in den Arbeitsmärkten hineingetragen, wo Menschen arbeiten, teilweise Vollzeit arbeiten und können selbst von dieser Vollzeit nicht mehr leben. Davon, von Erfolgen an den Arbeitsmärkten aus dem Bereich der CDU, CSU und SPD zu reden, das kann ich nur noch als zynisch bezeichnen.
Herr Bontrup, wir danken Ihnen für das instruktive Gespräch.
Ja, bitte sehr.
Finanzieren will die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ihr langfristig angelegtes Konjunktur- und Beschäftigungsprogramm übrigens nach einer Phase der Anschubfinanzierung im Wesentlichen durch höhere Steuereinnahmen. Die Netto-Neuverschuldung solle maximal 30 Milliarden Euro betragen. Die Steuerpolitik der vergangenen Legislaturperioden, die Unternehmen und Besitzeinkommensempfänger massiv begünstigte, soll zurückgenommen werden und der finanzielle Spielraum des Staates solle außerdem durch die konsequente Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und der Steuerhinterziehung beträchtlich erweitert werden. Außerdem sei der Selbstfinanzierungseffekt staatlicher Investitionen zu berücksichtigen, also der sogenannte Multiplikatoreffekt, über den wir am Anfang unseres Interviews sprachen. Wer das alles genauer nachlesen möchte, kann dies tun, entweder in der Dezemberausgabe der Zeitschrift Sozialismus, in der das Sondermemorandum abgedruckt ist, oder er oder sie besucht die Internetseite der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Deren Adresse lautet www.memo.uni-bremen.de. Ich wiederhole: www.memo.uni-bremen.de. Das reguläre Memorandum der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik kommt wie immer zum Kampftag der Gewerkschaften, dem 1. Mai, heraus und ist sicher eine empfehlenswerte Lektüre.